Kinder, genau. Ich höre gerade, dass ihr Kinder ja noch einen eigenen Gottesdienst habt. Könnt dann jetzt gerne gehen und wünschen euch viel Freude dabei. Tschüss.
Kann man sich bei den heutigen Autobahnen und Autos gar nicht mehr vorstellen, dass ein Mann zu Fuß vor dem Auto herläuft. Aber das war damals so, und wenn die Kraft Gottes über einen Menschen kommt, dann können schon Dinge passieren, die einfach besonders sind. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, schreibt Paulus im Kapitel 6, Vers 12 seines ersten Briefes an den jungen Mitarbeiter Timotheus. Den guten Kampf. Also nicht jeder Kampf ist gut. Der altgriechische Philosoph Heraklit wird zitiert, dass der Kampf oder Krieg der Vater von allem sei. Damit wurden auch in unserem Land Kriege gerechtfertigt. Dieser Ausspruch ist nicht wahr. Nicht der Kampf, sondern Gott ist der Vater von allem. Brauchen wir also nicht zu kämpfen, wenn wir Vertrauen, also Glauben zu Gott haben? Nach dem Motto, er wird schon alles richtig lenken, wäre das nicht ein fauler Fatalismus? Gerade die Liebe ist es doch, die uns herausfordert, gegen Unrecht zu kämpfen und was zu unternehmen. Paulus jedenfalls spricht vom Glaubenskampf. Und das ist mein Thema heute, Glaubenskampf. Wie geht es dir mit dem Kämpfen? Kämpfst du gerne? Oder vermeidest du Kämpfe, solange es irgend geht, liebst die Harmonie? Vielleicht bräuchten wir gar nicht zu kämpfen, wenn Sünde nicht Raum unter uns oder auch in uns gewonnen hätte. In Epheser 6, Vers 12 schreibt Paulus, dass unser Glaubenskampf gegen geistliche Gewalten der Finsternis, also gegen Sünde und Satan geht, und nicht gegen Fleisch, nicht gegen Menschen. Und bei allem Kämpfen ist es hilfreich, wenn wir uns nicht auf das Böse und den Teufel fokussieren. Der ist besiegt. Hilfreich ist, wenn wir den Glaubenskampf nicht als Kampf gegen etwas begreifen, sondern als Kampf um den Glauben, dass er uns erfüllt und so unsere ganze Sicht auf das Leben und auf die Welt verändert. Aber wie mache ich das, um meinen Glauben zu kämpfen? Es kann doch dabei nicht um eine krampfhafte Selbsthypnose gehen, dass wir uns etwas einreden und 100 andere Stimmen verdrängen. Das bringt es doch auch nicht. Johannes Jordan singt: Der Glaube ist mehr als die Kraft unseres Herzens. Mit der Kraft unseres Herzens können wir manchmal doch etliches bewegen. Aber der Glaube an Gott ist mehr. Der Glaube ist ein Geschenk von oben, singt Johannes Jordan weiter. Geschenk von oben, wo uns Gottes Geist einen Impuls gibt. Das kann ein Gedanke sein oder ein Gefühl, eine Erinnerung vielleicht, oder eine plötzliche Klarheit. wo Gottes Geist uns einen Impuls gibt, da gilt es schon, diesem Impuls zu folgen, ihn wohlwollend zu prüfen, gilt es, diesem Impuls Raum zu geben und den ersten Schritt in eine neue Richtung zu gehen. Da gilt es schon, dem Heer von negativen Gedanken und dem Heer von schlechten Erfahrungen Hoffnung entgegenzusetzen, weil es einen gütigen Gott gibt. Darum haben wir Hoffnung und können wir immer wieder neue Hoffnung schöpfen, trotz aller negativen Gedanken und schlechten Erfahrungen. Die Bibel sagt ja schon im Alten Testament, dass Gottes Name ist unser Erlöser von alters her. Also Gott ist ein Gott, der losmacht, der befreit, der Raum gibt, der Neues schenkt. Unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Nicht Negativurteile über uns oder auch nicht Festlegungen, die sich in uns manifestiert haben, sind die ganze Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus wird uns frei machen. Er sagt, die Wahrheit wird euch frei machen und er ist die Wahrheit. Jesus lädt ein, umzudenken, also anders zu denken als bisher. Und das können wir immer wieder neu lernen, auch wenn wir als altgestandene Christen schon lange mit ihm unterwegs sind. Er lädt uns ein, umzudenken, nämlich Gott in unser Denken über die Wirklichkeit hineinzunehmen. Und da lädt er altgestandene Christen genauso ein in seine größere Weite, die ich noch gar nicht so weit sehen kann, wie sie ist und wie er sie sieht. Er lädt uns in seine größere Weite ein. Und er lädt Menschen ein, in deren Leben der Glaube an Gott noch nicht wirklich angekommen ist. Lädt er ein, Gott in die Wirklichkeit hineinzudenken und in ihr Denken über die Wirklichkeit Gott hineinzunehmen. Kämpfe den guten Kampf darum, Gott in dein Denken und Fühlen hineinzukriegen, in deine Weltsicht, in deine Worte und in deine Taten, Gott hineinzukriegen. Entscheide dich täglich für dieses neue Denken, in dem Gott die zentrale Rolle spielt. Diese Transformation einer ganzen Persönlichkeit, diese Transformation gelingt eigentlich nur, wenn du viel im Gespräch mit Jesus bist. Also viel betest. Jesus, Gott als Mensch, hineingekommen in den irren Wahnsinn unseres Lebens auf dieser Welt, so wie sie ist, diese Welt. Mit ihm darüber reden, wie das praktisch gehen kann, Gott in unser Denken in diese Welt hineinzunehmen. Auch und gerade angesichts dessen, was uns alle Tage so überrollt, überfordert oder auch verlockt. Wie passt das zum Beispiel zusammen? Auf der einen Seite ein guter Gott und dann alle schlimmen Entwicklungen, Krankheitsnöte, auch persönliche Krankheitsnöte oder gescheiterte Liebe. Wie passt das zusammen mit einem guten Gott? Warum lässt Gott das zu? Weil er unser Handeln respektiert. Die Jünger konnten Jesus hautnah begegnen, konnten ihn ausfragen. Manchmal könnte man neidisch sein auf die Jünger. Aber vor allem hatten die Jünger miterlebt, wie Jesus mit dem Vater redete. Also wie Jesus betete. Und ihre spontane Reaktion war: Herr, lehre auch uns beten. In Nur durch das Gebet öffnet sich nämlich unser Blick in die Wirklichkeit des ewigen Gottes. Und um den Glauben zu kämpfen, heißt beten. In tiefer Ehrlichkeit. In der Wahrheit und im Geist. Wie ist denn Jesus mit dem Wahnsinn dieser Welt umgegangen? Wenn Jesus die Menschen gesehen hat, drehte sich ihm das Herz um vor Mitgefühl, weil wir verschmachtet und zerstreut sind wie Schafe ohne Hirten. Und wo er auch immer dem Elend begegnet ist, investierte er geistliche Kraft und heilte die Schwachen. Und auch richtig Kranke und Behinderte heilte er wundersam. Und die Bibel schreibt, dass ihn das Kraft gekostet hat. Er spürte, dass eine Kraft von ihm ausging. Aber woher nahm er die Kraft? Die Bibel erzählt uns, dass Jesus vor oder nach besonderen Herausforderungen in der Nacht betete. Nach der großen Speisung betete er allein auf einem Berg, wir hörten das neulich in einer Predigt, und lief dann in der Nacht über das Wasser zu den Jüngern, hielt sogar den Petrus auf dem Wasser. Glauben wir, dass eine Gebetsnacht solche geistlichen Kräfte freisetzen kann? Wie oft hast du erfahren, dass Gott dich im Beten mit neuer Kraft für deine Herausforderungen gefüllt hat, mit Trost, mit Hoffnung und neuem Mut? Wir haben, wie angekündigt, hinterher Zeit für deine Erfahrung, wie Gott dich mit Kraft erfüllt hat oder auch was du sonst an deiner Erfahrung mitteilen willst. Wir haben Platz für dein Zeugnis eingeplant. Auch bevor Jesus seine 12 Apostel berufen hat, legte er eine Gebetsnacht ein. Und einmal hat er 3 Jünger dazu eingeladen. Und sie wurden Zeugen von so einer Gebetsnacht, wie er mit Mose und Elia über sein Lebensende sprach. Und dann im Garten Gethsemane schliefen sie über seinem Gebetskampf ein. Ich möchte euch noch eine Situation vorlesen, wie Jesus nachts gebetet hat. Jesus hatte in Kapernaum mit geistlicher Autorität gepredigt am Vormittag. Jemand konnte dabei den bösen Geist nicht zurückhalten und der schrie hinein in die Versammlung. Und Jesus gebot ihm zu schweigen. Der riss den Mann hin und her und fuhr mit einem lauten Schrei aus. Was für ein Gottesdienst! Danach kein Mittag für Jesus und keine Siesta, denn die Gastgeberin lag vom Fieber gepackt im Bett. Jesus heilt sie mit seiner geistlichen Kraft. Mit Sonnenuntergang schließlich endete der Ruhetag und die ganze Stadt brachte ihre Kranken und psychisch Geplagten zu Jesus. Aber hören wir aus der Bibel, Markus 1, Vers 32 bis 39. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man viele kranke und von Dämonen beherrschte Leute herbei. Fast alle Bewohner der Stadt versammelten sich vor Simons Haus. Jesus heilte viele Menschen von ihren Krankheiten und zwang die Dämonen, ihre Opfer freizugeben. Dabei verbot er den bösen Geistern, von ihm zu reden, denn sie wussten genau, wer er war. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und ging an eine einsam gelegene Stelle, um dort allein zu beten. Petrus und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie vorwurfsvoll: Alle Leute fragen nach dir. Aber er antwortete, wir müssen auch noch in die anderen Dörfer gehen, um dort die Heilsbotschaft zu verkünden. Das ist meine Aufgabe. Und Jesus reiste durch die ganze Provinz Galiläa, predigte in den Synagogen und befreite viele aus der Gewalt dämonischer Mächte. Ich habe aus diesem Text heraus drei Beobachtungen für uns. Über die Identität, über den Auftrag und über das Beten. Zuerst über die Identität. Die Dämonen kannten Jesus und er ließ sie deshalb nicht reden. Noch deutlicher wird dies in dem Gottesdienst am Vormittag. Dort sagte der Dämon im Vers 24, du bist der Heilige Gottes. Das ist eine durchaus richtige Aussage über Jesu Identität. Hätte Jesus da nicht antworten können, Amen, Bruder, du hast es erkannt. Ja, ich bin Gottes heiliger Sohn und verkünde euch Heil von Gott. Könnte man sich ja so vorstellen. Aber durch sein zwanghaftes Schreien und die Distanzierung, was haben wir mit dir zu schaffen? Und die offenbare Angst vor dem Heiligen, bist du gekommen, uns zu verderben? Gehörte nicht viel Geisterunterscheidung dazu, die manifestierte Finsternis zu identifizieren. Der böse Geist versuchte, die latente Angst vor dem Heiligen bei dem einfachen Volk zu fördern. Durch die heiligen Pharisäer mit ihrer geistlichen Unterdrückung der Bevölkerung schon in den Menschen angelegt war diese Angst vor dem Heiligen. Nach dem Motto, Jesus ist auch einer von diesen Superfrommen, die uns nur ein schlechtes Gewissen machen und herunterdrücken. Identität. Wer ist Jesus? Identität, das sind Worte, die sich im Laufe der Zeit zu Überzeugungen, zu Handlungen und zu Gewohnheiten verdichtet haben, die man nicht mehr bereit ist loszulassen und die so zu unserer Identität geworden sind. Finstere Worte, die die besessenen Menschen geknechtet haben, wer befreit sie aus ihrem Zwang? Auf der anderen Seite prägen uns Gottes Worte hinein in eine neue, geheilte Identität. Im Laufe des Lebens verfestigen sich Identitäten oder Gott gibt Gnade, sodass ein Umdenken geschieht und da heraus Befreiung und Freude erwächst. Von Umdenken und Freiheit sprach ich ja schon. Durch seine Identität als Heiliger und Gottes Sohn konnte Jesus mit einer Autorität und Vollmacht sprechen, die Veränderung und Heilung bewirkte, in erstaunlicher Art und Weise. Und wenn wir uns in der Identität von Jesus prägen lassen, werden von uns auch erstaunliche Wirkungen ausgehen. Das andere ist der Auftrag. Wie viel einfacher wäre es für Jesus gewesen, auf dieser Welle der Begeisterung in Kapernaum eine neue Gemeinde aufzumachen und sich mit seinen Fans als geistliche Gegenkraft zu den gesetzlichen Pharisäern zu etablieren. Aber er betet, überlässt die Gemeindegründung dann nach Pfingsten dem Heiligen Geist und konzentriert sich auf seinen Auftrag, die Botschaft von Gottes Gnade und Rettung in die Breite der Bevölkerung zu tragen. Missionarisches Klinkenputzen auch in den entlegenen Dörfern. Und da stellt sich für uns die Frage, welchen Auftrag Jesus für uns hat. Die Gemeinde zu Größe und Einfluss zu führen oder uns aus praktischer Liebe den Menschen zu nähern, die sonst keine Chance hätten, gerettet zu werden. Aber vielleicht ist das gar kein Gegensatz, die Liebe zu den einfachen Menschen und dass die Gemeinde wächst. Bleibt zum Schluss noch das Beten. Ohne Gebet geht gar nichts. Finde deine Zeiten und Orte, wo du ungestört mit Jesus alles durchsprechen kannst, was dein Leben und deine Umwelt betrifft. Lass dich anstecken von der Begeisterung, welche Kräfte im Gebet schlummern. Stärke deine Identität als Kind Gottes. Finde deinen persönlichen Auftrag heraus. Lass dich herauslocken aus verkrustetem Denken. Lebe die Freiheit der Gnade, zu der Jesus dich befreit hat. Amen.